Predigt heißt Licht durchbricht die Dunkelheit. Und ich lese uns zu Beginn die wahrscheinlich den meisten vertraute klassische Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Abvers 1. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Nacht auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander: Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Jetzt brauche ich ein bisschen mehr Licht. Dankeschön. Bevor wir richtig einsteigen nach dem Wort Gottes, möchte ich noch sagen, ich stehe hier vor meiner Gemeindefamilie, aber wir haben natürlich, weil Weihnachten ist, viele Gäste. Ich werde trotzdem das freundschaftliche Du verwenden, wenn ich irgendwie eine Ansprache verwende. Es soll nicht respektlos sein, es erleichtert mir das Reden. So, ich hoffe, das ist in Ordnung. Licht durchbricht die Dunkelheit. Worum geht's an Weihnachten? Ich habe, wie ihr wahrscheinlich alle auch, aus verschiedensten Ecken und Kontakten Weihnachtsgrüße bekommen. E-Mails, Weihnachtskarten, Mitteilungen. Und manches Mal wundert man sich als Christ, was da alles drauf ist. Schneeflocken. Ich weiß, es waren 9 Grad, als wir von zu Hause losgefahren sind. Es ist keine Schneeflocke da. Es ist trotzdem Weihnachten. Elche. Weder in Hessen noch in Rheinland-Pfalz sind mir die in der letzten Zeit, zumindest nicht in der freien Wildbahn, begegnet. Auch die haben nicht zwingend etwas mit dem Weihnachtsfest zu tun. Eine Freundin, der ich auf Instagram folge, die hat ein Bild gepostet und schrieb dazu: Das ist die schrägste Weihnachtskarte, die ich hier bekommen habe. Ich versuche es euch zu beschreiben. Auf dem Bild lag Schnee, ganz viel Schnee. Ein Schneemann war gebaut und seine Nase bestand aus einer Karotte. Und ein Pferd war dabei, diese Nase sich einzuverleiben. Es ist ein witziges Bild, aber ist das eine Weihnachtskarte? Was hat das mit Weihnachten zu tun? Zurück zur Geschichte. Wer gerne studiert und sich mit Geschichte beschäftigt, weiß wahrscheinlich schon, dass der Kaiser Augustus, der hier diese Volkszählung veranlasst hat, mit bürgerlichem Namen eigentlich Gaius Octavius hieß, Großneffe, Adoptivsohn und hauptsächlicher Erbe von Julius Caesar war. Alle mit dem großen Latinum, ich grüße euch, wir haben gelitten, wir haben es geschafft. Okay, jetzt ist keiner da. Bellum Gallicum, Gallia est omnis, divisa in partes res. Das ist alles, was ich behalten habe. Mein Lateinlehrer ist in Rente und alles ist gut. Wie auch immer, dieser Kerl hat also Julius Caesar beerbt und er war der Erste, der dann diesen sogenannten besonderen Titel bekam. Augustus, das würde in unserer Sprache sowas wie Erhabener oder Ehrwürdiger bedeuten. 29 vor Christus kam er an die Macht und er war das bis zu seinem Tod. Der Mann wurde 76 Jahre alt, das war im Jahr 14 nach Christus. Und es ist richtig, man hat festgestellt, es gab zwei Amtszeiten von Quirinius als Statthalter, während Augustus Kaiser war. Und da hat dann auch diese Volkszählung stattgefunden. Das genaue Jahr, da ist ein bisschen strittig, das haben wir am Anfang schon gehört. Und nach dem, was ich gelesen habe, ist es wahrscheinlich das Jahr 6 oder 5 vor Christus gewesen. Also vor 2022 Jahren ist das passiert, was wir heute feiern. Die Reise, die Josef und Maria auf sich nahmen, betrug nach unserer Maßeinheit 120 Kilometer. Da denkst du, das ist nicht schlimm, das fahre ich nachher zu meiner Oma auch, aber mit einem Esel würdest du das nicht mehr sagen. Und mit einer hochschwangeren Frau dabei ganz sicher auch nicht. Also das war richtig anstrengend. Es gibt vieles Spannendes dazu zu sagen. Wir haben das in dem Lied eben gesungen. Propheten haben das geweissagt und Statistiker haben Dinge erforscht und herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus nur eine Handvoll der Prophetien der Bibel, die viele Jahrhunderte vorher gegeben wurden, erfüllen würde, so wahrscheinlich ist, wie dass man, würde man den US-Staat Texas mit einem mit Münzen bedecken, ungefähr einen Meter hoch und würde irgendwo die eine Markierte finden. So hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus Christus auch nur eine Handvoll der biblischen Prophezeiungen hätte erfüllen können. Und er hat sie erfüllt und viele noch mehr. Aber das ist was für Menschen, die gerne Bücher lesen, so wie ich. Und ja, an der Stelle setze ich einfach mal einen Punkt. Mein erster Gedanke oder meine erste Überschrift heißt Dunkelheit. Was ist Dunkelheit? Wir sind ja mitten in der dunklen Jahreszeit und natürlich wissen wir nicht zuverlässig, dass Jesus am 24. Dezember geboren ist. Das haben Menschen entschieden irgendwann, aber es passt. Es passt in diese Zeit, wo wir so wenig natürliches Licht haben. Dunkelheit, die einfachste Definition, ist ein lichtarmer Ort bzw. die völlige Abwesenheit von Licht. Eigentlich finde ich, ist es falsch zu sagen, die Dunkelheit bricht herein. Weil es ist ja immer das Licht, was sich entfernt oder kommt, was die Situation verändert. Wir haben bestimmte Aussprüche auch in unserer Sprache, zum Beispiel etwas liegt im Dunkeln. Dann meinen wir damit, es besteht Unklarheit, es fehlen uns Informationen, wir wissen nicht genau, wie sich etwas verhält. Und die Bibel, ich habe uns ein paar Bibelstellen rausgesucht, ist voll vom Vorderdeckel bis zurück. Es ist zum Rückdeckeln mit Analogien, mit Bildern, mit Vergleichen zum Thema Licht und Dunkelheit, Licht und Finsternis. Und natürlich ist die große Analogie, die in dem Ganzen sich widerspiegelt, die Gott ist da, dann ist es Licht. Oder Gott ist abwesend, Menschen sind fern von Gott, dann herrscht Finsternis. Im ersten Buch der Bibel, im ersten Kapitel, Verse 2 bis 5, lesen wir, die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Menschen tun, wenn sie im Dunkel stehen, meistens nicht das, was Gott tut. Manch einer reagiert dann vielleicht mit einem Satz oder einem Ausspruch wie, Mann, ist das dunkel hier. Eben vielleicht, als das Licht ausging und Tabea die Beleuchtung so schön arrangiert hat. Mann, ist das dunkel hier. Gott hat das nicht gemacht. Gott hat gesagt, es werde Licht und es wurde Licht. Vers 4, Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht und es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag. Im letzten Buch der Bibel, Offenbarung, 22. Kapitel, da haben wir dann andere Lichtverhältnisse. Und ich freue mich, wenn ich das erleben darf in der Ewigkeit eines Tages. Ich lese Vers 5, da heißt es, es wird dort in der ewigen Stadt keine Nacht mehr geben und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Rede ist von dem neuen Jerusalem, vom Himmel, landläufig gesagt. Gott ist das Licht, es wird keine Nacht, keine Dunkelheit, keine Kriminalität, keine Schatten, keine Unklarheiten mehr geben. Und auch der Letzte wird begriffen haben, dass Gott real ist. Zu seinem Schrecken oder zu seiner Freude. Im Buch des Predigers fand ich eine Aussage, die mir auch gut gefallen hat. Prediger 2, Vers 13, da heißt es, da sah ich, dass die Weisheit die Torheit übertrifft, wie das Licht die Finsternis. Im Buch des Propheten Daniel, wer die Geschichte von Daniel studiert, findet viele spannende Dinge. Er hat jemandem einen Traum ausgelegt, dem König Nebukadnezar, aber nicht nur das, er hat ihm sogar seinen Traum gesagt. Und er sagt, als er dafür Ehre bekommen soll, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Der Prophet Joel sagt, dass in den letzten Tagen, bevor Christus zum zweiten Mal wiederkommt, Folgendes passiert. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden. Haben wir nicht einige spannende Phänomene die letzten 1-2 Jahre beobachtet am Himmel? Und auch als Christus gekreuzigt wurde, hat genau das stattgefunden. Die Dunkelheit bei diesem Ereignis, Christus am Kreuz, begann zur 6. Stunde, zur Mittagszeit. Und genau zu dieser Stunde begann damals der hohe Priester die Prozession, die zum Tempel führte, wo er die Aufgabe hatte, ein reines, fehlerfreies Lamm zu schlachten. Diese Dunkelheit damals dauerte gemäß des biblischen Zeugnisses bis zur 9. Stunde, 15 Uhr am Nachmittag. Und das war dann exakt der Moment, wenn der hohe Priester das Allerheiligste betrat, um das Blut des geschlachteten Lammes für das ganze Volk zu opfern. Und es war genau dieser Moment, als Jesus ausrief, es ist vollbracht, und seinen Geist aufgab. Dunkelheit, Finsternis. Gehen wir zur nächsten Überschrift. Leicht zu raten, Licht. Genau. Die Bibel sagt von Gott, 1. Johannes 1,5, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Und das ist etwas, was viele Menschen noch nicht wissen und was auch unser deutsches Volk nicht glaubt, vielerorts. Vielerorts sind Menschen der Überzeugung, dass Gott finstere Anteile hat, dass Gott Krankheiten wie Krebs austeilt, damit Leute was lernen. Meine Bibel sagt, dass Gott mich erzieht durch sein Wort und durch den Heiligen Geist. Also würde Gott einen Gerichtshof anrufen wollen, würde er eine Verleumdungsklage anstreben. Und er würde gewinnen, wenn gerecht gerichtet würde. In ihm ist keine Finsternis, keine Bosheit, kein Hass. In Matthäus 4 heißt es, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Ich habe mich mit Licht beschäftigt. Das ist Teil eines Online-Kurses geistlicher Natur, das war total spannend und ich habe fast gedacht, naja, vielleicht hätte ich Physik damals auch nicht abwählen sollen, aber ganz ehrlich, ich bin da so an meine Grenzen gestoßen. Aber es ist faszinierend. So, ich zitiere jetzt einfach Wikipedia und hoffe, die haben recht. Licht, was ist Licht? Licht ist der für das menschliche Auge sichtbare Teil der elektromagnetischen Strahlung. Im elektromagnetischen Spektrum umfasst der Bereich des Lichts Wellenlängen von etwa 380 Nanometer bis 780 Nanometer. Das entspricht, ihr habt es natürlich gewusst, Frequenzen von etwa 789 Terahertz bis 384 Terahertz. Eine genaue Grenze lässt sich nicht angeben, da die Empfindlichkeit des Auges an den Wahrnehmungsgrenzen nicht abrupt, sondern allmählich abnimmt. Wer hätte gedacht, dass ein Weihnachtsgottesdienst so anstrengend sein kann? Die an das sichtbare Licht angrenzenden Bereiche der Infrarot- und Ultraviolettstrahlung, ich spare euch die Frequenzen und die Nanometer, werden häufig ebenfalls als Licht bezeichnet. Dann habe ich gefunden, dieses Phänomen des Prismas in der Optik, jetzt haben wir noch einen Optiker da, lieber Joel, ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Der geometrische Körper des Prismas kann als dispersives, das Licht nach Wellenlängen auffächerndes Element benutzt werden. Bei der Form handelt es sich häufig um ein gerades Prisma mit einem Dreieck als Grundfläche. Ja, die braucht ihr dann auch noch für eure Spiegelreflexkamera. Aber wenn wir da einsteigen, ein Dreieck mit drei Linien, bricht das Licht in wie viele Farben? Genau, 7. 7. Wie viele Farben hat der Regenbogen? 7. Wie viele Geister Gottes gibt es um den Thron? 7. Was ist noch um den Thron beschrieben im Himmel? Ein Regenbogen in 7 Farben. Lest eure Bibel, es macht richtig schlau und hat sogar was mit Physik zu tun. Gott hat's gemacht. Es gibt verschiedene Farbspektren, additiv und subtraktiv, total faszinierend. RGB haben wir alle gehört, rot, grün, blau. CMY, das ist die andere Seite. Spiegel bestehen aus einer Silberfolie im Hintergrund, weil Silber, wo steht's? Es gibt kein anderes Material, das Licht besser reflektieren kann als Silber. Die Energie der einfallenden Lichtstrahlen wird vom Spiegel nahezu vollständig wieder zurückgeworfen. Ähnlich wie beim Spiegel wird das Licht von einem weißen Blatt Papier auch reflektiert, jedoch in geringerem Maße und bei einem grauen Blatt Papier noch weniger und ein schwarzes Blatt am wenigsten. Kein anderer auf der Erde vorkommender Stoff ist bekannt, der das Licht so stark absorbiert wie schwarzer Samt. Den haben wir an Weihnachten ja auch teilweise. So, wenn es die teuren Geschenke gibt als Untergrund vielleicht, ne? So, ich hoffe, ihr Frauen seid glücklich, wenn es die gibt oder auch nicht gibt. Seid völlig entspannt. Die Bibel hat mir was verraten. Da gibt es einen weiteren Vergleich über Gottes Wort und Silber. Im Psalm 12, Vers 7 heißt es, die Worte des Herrn sind reine Worte, in irdenem Tiegel geschmolzenes Silber, 7-mal geläutert. Egal, wie brutal ehrlich zu Hause dein Spiegel mit dir ist, wenn du die Bibel liest, sie ist noch, und du es zulässt, dass sie zu dir redet, sie ist noch brutal ehrlicher und zeigt dir genau, wo deine Grenzen sind. Und wo du Veränderung brauchst. Ja, ich spare mir jetzt die ganzen anderen tollen Sachen, die ich alle gegoogelt habe. Und möchte nochmal darauf verweisen, dass die Schrift sagt und wiederholt, Gott ist Licht. Die Bibel sagt in Jakobus 1, Gott ist der Vater des Lichts. Er ist der Ursprung des Lichts. Und ja, er bringt das ans Licht, heißt es im 1. Korintherbrief, was verborgen ist. Es kommt die Zeit, wo wir vor Gott stehen, jeder, ob er an ihn glaubt oder nicht an ihn glaubt, und Rechenschaft geben wird für sein Leben. Und dann macht Gott das Ganze, was zugedeckt war, öffentlich. Und dann ist es ein Moment, wo wir hoffentlich Gott all die Schuld, all den Schrott, all die Fehler, all das Versagen unseres Lebens abgegeben haben und ihn um Vergebung gebeten haben. Weil der Gott, der dieses Licht ist und dieses Licht hat, er hat uns ja nicht mit dem Problem alleine gelassen. Seine Antwort auf das größte Problem von uns Menschen hat einen Namen. Und den feiern wir heute, Jesus Christus. Kein Mensch ist so heilig und könnte Gottes Maßstäben gerecht werden. Wer von uns hat noch nie gestohlen, noch nie etwas downgeloadet, was nicht so ganz sauber war? Wer hat noch nie blöd über seine Eltern gedacht? Also spätestens hier stoßen wir doch alle an eine Grenze. Und wenn du so heilig bist, dass du das alles erfüllst, bleibe ich nach dem Weihnachtsgottesdienst hier und mache ein kleines Interview mit dir und finde heraus, ob du der Erste bist nach Jesus Christus, der es geschafft hat, völlig sündlos durch dieses Leben zu gehen. Das Angebot schon ein paar Mal gemacht, bis jetzt ist noch keiner gekommen. Vielleicht wollten die auch alle nur zum Weihnachtsbraten nach Hause, das weiß ich natürlich nicht. Aber wenn wir aufrichtig sind, wenn wir diese Selbstschutzmechanismen von Angst oder Arroganz zur Seite legen, wenn wir ganz ehrlich werden, ist doch etwas in uns, was nach einer Antwort ruft. Und diese Antwort wirst du nirgendwo anders finden als in Jesus Christus. Es ist nicht so sicher, ob Buddha gelebt hat, wie sicher ist, dass Jesus Christus gelebt hat und gestorben und auferstanden ist. Und trotzdem entzündet sich der Hass an dieser Person. Selbst jetzt in unserem Land sind wir nicht mehr ganz so behütet seit Berlin. Aber kein Hass der Welt und keine Dunkelheit kann das Licht des Glaubens an Jesus Christus auslöschen. Keine Dunkelheit kann das Licht überwinden. Gott entzündet das ständig neu und auch an diesem Weihnachtsfest tut er das. Jesus sagt von sich in Johannes 12, Vers 46, ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Wer an mich glaubt, nicht wer Mitglied von Kirche XY ist, nicht wer eine Bibel zu Hause hat, nicht der, dessen Oma schon seit Jahrzehnten für einen betet, sondern wer die persönliche Entscheidung getroffen hat, zu glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und ihm sein Leben anzuvertrauen. Der kommt ins Licht, sagt Jesus. Wenn du aufgehört hast zu beten, fang doch wieder mal an. Jemand sagte, ohne Gebet werden wir immer wieder geistliche Blackouts haben. Und die Mauer, die wir errichtet haben vor der Sonne, macht uns blind für die Gegenwart Gottes. Und was mir zutiefst bewusst geworden ist, die Wurzel jeder Sünde, jeder Distanz, die Menschen entscheiden, zu Gott einzunehmen, ist die in Anführungs- oder in Klammern so falsche Überzeugung, dass Gott nicht vertrauenswürdig ist. Aber in Gott, wir haben es eben gelesen, gibt es keine Finsternis. Gott ist durch und durch gut und es ist seine Sehnsucht, dass jeder Mensch gerettet und gesegnet wird. Meine dritte und letzte Überschrift heißt, ergreife das Licht. Jetzt lese ich euch wieder was vor aus der Physik. Die Teilchenphysik hat gezeigt, dass jedes Atom aus einem Kern und einer Hülle aus negativ geladenen Elektronen besteht. Weiterhin besteht der Kern aus noch kleineren Teilen, nämlich Protonen und Neutronen. Diese wiederum bestehen aus extrem winzigen Lichtpartikeln, den, sagt man, Quarks. Also es hat nichts mit dem Milchprodukt zu tun, was du hin und wieder im Kühlschrank hast. Winzig kleine Lichtpartikel, so weit sind die Menschen gekommen mit ihrem Forscherdrang. Gottes Licht in jeder Zelle deines Körpers ist ein kleiner Quark. Alle Star Trek-Fans haben jetzt sofort wieder ein anderes Bild, aber sofort wieder zur Seite tun. Es geht nicht um Ferengis und Ähnliches. Also mich fasziniert das. Und ich kann dem Mann glauben, der gesagt hat, trinkst du vom Becher der Wissenschaft, wirst du erst Atheist, aber wenn du ihn gelehrt hast, wirst du Gott begegnen. Eigentlich ist Gott total leicht zu finden. Completely easy. Du kannst ihn, wenn du ihn suchst, so wie die Menschen in der Weihnachtsgeschichte, ganz leicht finden. Die Beschreibung bekommst du heute nochmal als Wiederholungsprogramm. Du kannst ihn in der Natur finden, im Regenbogen, in den Teilchen, die du mit deinen Augen ohne Hilfsmittel gar nicht sehen kannst. Du kannst ihn finden in diesem Gottesdienst. Wo in aller Welt liegt denn das Problem? Ist Gott das Problem? Auch die Lufthansa ist jetzt nicht das Problem. Aber Menschen laufen umher, so wie ich jetzt, lieber Livestream, ich habe mir eine Schlafmaske aufgezogen. Sie laufen rum und sagen, ja, wo ist er denn, dein Gott? Ha? Jetzt war ich schon mit dir in dem Weihnachtsgottesdienst. Wo ist er denn? Und warum ist die Tante Margret so krank und der Onkel Willi, dem geht's auch nicht gut? Wo ist er denn? Ich kann ihn nicht sehen, also gibt's ihn auch nicht. Ist doch logisch, oder? Weil was ich nicht sehe, das gibt's ja nicht. Es gibt die sind weniger aggressiv. Die haben vielleicht nur die Sonnenbrille auf. Die sagen, ja, ich sehe da schon, da gibt's was. Aber so ein bisschen düster ist er ja schon, dein Gott. Weiß ich nicht, ob ich mich auf den einlassen will. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass dir jemand deine Wahrnehmung getrübt hat. Nicht der graue Star, nicht die Sonnenbrille und nicht die Lufthansa-Schlafmaske, sondern der Gott dieser Weltzeit hat denen, die nicht glauben, die Gedanken verfinstert, dass sie das Licht nicht sehen, das aufleuchtet durch die Verkündigung des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, der Gottes Ebenbild ist. Denn nicht uns selbst verkündigen wir, sondern Jesus Christus als den Herrn, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Denn der Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht aufstrahlen, er ist es, der es hat aufstrahlen lassen in unseren Herzen, sodass die Erkenntnis aufleuchtet, die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi. Ein Wissenschaftler darf ich noch zitieren, oder? Dann habt ihr es auch geschafft gleich. Kommt noch ein bisschen was hinterher, aber Johannes Kepler, der vor einigen hundert Jahren gelebt hat, der ein deutscher Astronom war, sagte: Wenn es gar so dunkel ist in deinem Leben, sieh doch einmal nach, ob es nicht am Ende daher kommt, dass alle deine Fensterläden verschlossen sind. Heute könnte man modern sagen, wenn du nie eine SMS bekommst, schau doch mal, ob du dein Handy nicht im Flugmodus gestellt hast. Also, versteht ihr? Es liegt an unserer Wahrnehmung. Es gibt einen Bericht, der erzählt die Geschichte der Zuckerstange. Kennt ihr die? Das ist ein Teil. Hä? Wer ist jetzt neidisch geworden gerade? Ich hab sie. Also ganz ehrlich, ich mag ja schon Amerika. Aber Zuckerstangen waren für mich bis zu dieser Adventszeit irgend so ein doofes, heidnisches, amerikanisches Ding, das ich nicht mochte. Und das mir ähnlich wie der Elch und die Schneeflocke verdächtig vorkam, dass sie von Weihnachten ablenken sollten. Mein lieber Mann, der so gerne Weihnachtsgeschichten liest, hat mich eines Besseren belehrt. Und ich gebe das jetzt mal freudig an euch weiter. Die Zuckerstange hat einen weiten Weg zurückgelegt und hat als Schnuller angefangen. Das ist jetzt schlimm, dass jetzt sitzt da noch ein Zahnarzt da, gell? Also Zuckerstange als Schnuller. Wie auch immer, damals haben sie es noch nicht gewusst. Es begann zunächst mit einer einfachen weißen Stange Zucker, die Eltern ihren Babys zum Lutschen gaben, wenn diese quengelig wurden. In den 1670er Jahren hatte ein deutscher Chorleiter eine Idee. Er bog die Stangen so um, dass sie die Form eines Hirtenstabs bekamen. Am Eingang der Kathedrale erhielt jedes kleine Kind einen Zuckerstab, für den Fall, dass es sein mangelndes Interesse am Krippenspiel vernehmlich zum Ausdruck bringen würde. Der Legende nach beschloss ein Zuckerhersteller im US-Bundesstaat Indiana, die nette Idee des Chorleiters noch zu verbessern, indem er die Süßigkeit mit der wahren Bedeutung von Weihnachten verband. Zuerst fügte er einen großen roten Streifen hinzu als Symbol für das Blut Jesu, das am Kreuz vergossen wurde. Ein Konditor ergänzte diese Idee mit schmaleren roten Streifen. Sie stellten die Peitschenhiebe der Soldaten dar, die auf den Rücken Jesu niedergingen, wie auch die Verheißung: durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Die weiße Farbe erinnerte die Kinder daran, dass Jesus ein sündloses Leben gelebt hat. Dann wurde Pfefferminzgeschmack hinzugefügt, der an Ysop erinnert, eine alttestamentliche Pflanze, die im Zusammenhang mit Opfern benutzt wurde, weil Jesus das vollkommene Opfer für unsere Sünden ist. Die Härte des Zuckers drückt aus, dass Jesus der Fels unseres Heils ist. Die gebogene Stange ließ die Leute schon zuvor an die Hirten in Judäa denken, die Ersten, die erfuhren, dass der Retter geboren war. Und was passiert, wenn sie die Zuckerstange auf den Kopf stellen? Dann bildet sie den Buchstaben J für Jesus. Ist das nicht wunderbar, dass du jetzt weißt und ich auch, dass jede Zuckerstange, die du zu Weihnachten verschenkst, eine Geschichte darstellt, die erzählen werden will und eine Einladung zu schmecken und zu sehen, dass der Herr gütig ist. Psalm 34. Und genau das kannst du, können sie heute tun, indem du dich mit einem einfachen Gebet an diesen gütigen Gott wendest und ihn probierst. Reinhard Bonke hat mal in einem Streitgespräch mit einem Atheisten etwas gesagt. Es ist so einfach, dass es den Intellekt beschämt. Aber nur die kindlich Glaubenden werden ja Gott finden. Das ist das tricky Ding bei der Sache. Dieser Atheist sagte zu Reinhard Bonke: Ich glaube nicht, dass das Blut Jesu Christi heute noch Kraft hat. Schau doch das ganze Elend an. Schau doch, was da und da passiert. Reinhard Bonke erwiderte: Wie ist es denn mit der Seife? Hat Seife Kraft zu reinigen? Und doch gibt es Leute, die stinken und dreckig sind. Warum? Weil sie nicht angewendet haben, die Seife. Genauso ist es mit dem Blut Christi und genauso ist es mit Gott. Es gab Menschen, die haben dieses Baby gesehen, das da geboren wurde. Und sie wussten nicht, es ist Christus der Herr. Es gab im Tempel ganz viele, die Die Eltern sahen, als sie am achten Tag ihren Jungen nach jüdischer Sitte dorthin brachten, zur Beschneidung. Aber nur Simeon und Hanna haben gesagt, das ist er. So, man kann ganz nah davor stehen und es doch völlig verpassen. Vielleicht ist es dir schon gegangen. Ich war mal auf der Autobahn nicht ganz so schnell unterwegs. Und neben mir fuhr eine Weile auf der linken Spur ein Auto und eine Person winkte verzweifelt. Und ich habe es nicht gerafft, dass das der Thomas und die Eva waren. Ich habe es nicht gerafft und diese kleine Anekdote, ne, manchmal holen wir sie aus der Kiste. Ich war so fokussiert und auf die Autobahn und die riesigen LKWs und ich war irgendwie gestresst. Ich war ganz nah bei meinen Freunden. Einen Meter vielleicht zwischen unseren Autos, Blech zu Blech. Aber ich habe es nicht bemerkt, dass sie da sind. Und so geht es vielen Menschen mit Gott. Und darum möchte ich dich einladen, das heute zu ändern, wenn du das möchtest. Bitte steht doch mit mir zu einem Gebet auf.